ARD. SWR Kultur. Forum.
4 Jahre russischer Angriffskrieg. Wie beschädigt ist die ukrainische Kultur? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Konzertsäle, Theater, Museen, Archive, Verlage, Bibliotheken, religiöse Gebäude oder historische Zentren wie in Lviv, Kiew oder Odessa. Zehntausende Kulturgebäude, Artefakte oder kulturell bedeutende Orte sind in der Ukraine seit dem Beginn der russischen Vollinvasion vor 4 Jahren in Schutt und Asche gelegt oder beschädigt worden. Oft wurden Menschen dabei getötet oder verletzt. Auch in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine sind Kultur und Identität erklärtes Ziel der Invasoren. Indes entstehen weiter ukrainische Lyrik, Romane, dokumentarische Filme und Berichte, Kompositionen oder kulturelle Projekte. Wie verändert der Krieg das kulturelle Leben? Darüber reden wir heute im SWR Kulturforum mit Olga Gryaznova, Schriftstellerin und Professorin am Institut für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst in Wien. Dort unterrichtet sie literarisches Schreiben. Juri Gorji, Musiker, DJ und Autor. Er ist in Kharkiv geboren und lebt seit 1995 in Berlin. Und Jevhenia Lopata. Sie ist Kulturmanagerin bei Meridian Tschernowitz, organisiert in der Ukraine unter anderem Treffen für zeitgenössische ukrainische Literatur. Sie ist mit uns von Tschernowitz aus verbunden. Auf Ukrainisch heißt die Stadt Tschernivtsi. Frau Lopata, vor 4 Jahren hat die russische Vollinvasion in Ihr Land begonnen. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag?
Heute erleben wir hier in der Ukraine einen wirklich dunklen Tag, der 4. Jahrestag der Invasion Russlands. Und an diesem Tag erinnern wir uns dran, dass seit bereits 12 Jahren ein mörderischer Krieg gegen unser Land geführt wird. Und seit dem frühen Morgen sehe ich in meinem Facebook-Feed die Beiträge meiner Freunde und Kollegen sowie im Fernsehen immer wieder dieselben Berichte darüber, wie alles vor 4 Jahren begonnen hat. Moralisch wie emotional ist dieser Tag heute schwer zu ertragen. Und es ist auch schwer dran zu denken, wie viel in diesen 4 Jahren geschehen ist. Wie viele Schicksale zerstört wurden, wie viele Menschen gestorben sind. Und ich bin ziemlich ausgeglichener und ruhiger Mensch, aber ehrlich gesagt fällt es mir heute seit dem Morgen äußerst schwer, Gedanken zu formulieren. Aber ich werde es trotzdem während dieses Gesprächs versuchen.
2014, ganz kurz, war der Beginn der militärischen Invasion Russlands im Donbass und die Annexion der Krim. Aber wo waren Sie heute vor 4 Jahren?
Ich war in Tschernowitz. Und nach 4 Jahren bin ich immer wieder in Tschernowitz und habe einen sehr großen Vorteil im Vergleich zu ganz vielen meiner Mitbürger und Mitbürgerinnen, dass ich nicht ausreisen muss. Ich kann weiter in meinem Haus leben mit meiner Familie, weil Tschernowitz relativ weit weg von der Frontlinie entfernt ist. Aber natürlich bin ich betroffen von allem, was in unserem Land passiert.
Herr Gorji, Sie sind in Kharkiv geboren, die Metropole im Osten der Ukraine, sind schon sehr lange in Deutschland und haben ab Februar 2022 2 Jahre lang ein Kriegstagebuch geführt für den Tagesspiegel. Wie denken Sie an den Tag vor 4 Jahren zurück?
Es war ein Schock. Einfach, ich bin aufgewacht relativ früh. Ich wache normalerweise auch tatsächlich gegen 5 auf. Und ich hatte schon 1 Dutzend Nachrichten von meinen Freunden und dann natürlich auch über Instagram und Facebook sofort mitbekommen, was los ist. Dachte natürlich an die Tage davor, wo wir auch hier mit Freunden und anderen UkrainerInnen im Zentrum der Stadt am Brandenburger Tor protestiert haben, aber trotzdem geglaubt, dass es nicht dazu kommen wird, obwohl dieses Glauben war natürlich immer kleiner. Und es war einfach unfassbar. Es war schwer zu glauben, dass das, was passiert ist, passiert tatsächlich, passiert mit uns. Und leider nach 4 Jahren reden wir immer noch über etwas, was leider nicht in ferner Vergangenheit liegt, gar nicht in Vergangenheit. Der Krieg läuft immer noch, man bekommt täglich die Nachrichten über die toten Freunde, auch Kulturschaffende, und es ist einfach, es ist schrecklich und ja, es ist eigentlich nicht zu ertragen, und doch ertragen wir das seit Jahren.
Olga Gryaznova, Sie sind in Baku in Aserbaidschan geboren und kamen Mitte der 90er Jahre nach Deutschland. Der russische Großangriff vor 4 Jahren hat ja die bestehende Weltordnung zerstört. Wie haben Sie diese Zäsur erlebt?
Es wäre vielleicht wichtig anzumerken, dass es nicht der erste russische Angriff auf einen anderen Staat ist. Aber es war natürlich auch für mich eine wahnsinnige Zäsur. Ich war zu dem Zeitpunkt in Berlin und ich war so naiv. Also ich bin davon ausgegangen, dass es nicht passieren wird. Vielleicht, weil es einfach dieser Maßstab des russischen Angriffskrieges komplett neu ist. Und ich hätte nicht damit gerechnet, aber das war natürlich vollkommen falsch und naiv.
Es war ja schon im Vorfeld auch von ukrainischer Seite immer gesagt worden, wenn das passieren sollte, ist die bestehende Weltordnung am Ende.
Ja, es ging ja natürlich nur um Tage. Also viele meiner ukrainischen Freundinnen gingen davon aus, dass entweder passiert es am 19. oder am 18. vor Olympia, nach Olympia. Und niemand wusste ganz genau, was passieren wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dazu kommt, was natürlich dumm war.
Schauen wir mal auf das kreative Arbeiten. Sie alle sind ja im kulturellen Bereich tätig, Herr Gorgi. Wie hat das bei Ihnen irgendwie Ihre Arbeit oder Ihren Zugang zu Ihrer Arbeit verändert?
Zuerst konnte ich keine Musik hören und keine Musik machen, produzieren. Aber ich wurde sofort eingeladen, an einer Veranstaltung teilzunehmen, eine Protestveranstaltung, wo auch Spenden gesammelt wurden. Und das hat natürlich geholfen, weil das war genau richtig. Das, was wir MusikerInnen können, unsere Energie in richtige Seite zu bringen. Und dann ein paar Tage später wurde ich vom Tagesspiegel angefragt, ob ich nicht einen Text über meine Freunde und Kollegen in Kharkiv schreiben könnte. Und das war mir auch neu. Ich habe bis dahin eigentlich fast nur über Musik geschrieben, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und daraus hat sich dann in den Wochen danach auch diese Kolumne entwickelt, die Kriegstagebuch hieß. Und ich denke, 200 davon habe ich dann geschrieben.
Was haben Sie denn zum Beispiel geschrieben?
Ich habe wirklich über die Sachen, also es fehlte mir leider nicht an Themen. Ich war auch relativ oft in Kharkiv in den letzten Jahren und hatte auch mehrere Projekte mit ukrainischen Theatermacher, mit ukrainischen Autoren. Und ich habe über sie geschrieben, weil ich im fast täglichen Kontakt mit denen war. Also mir kam das so rüber, als ob wir hier wirklich natürlich in unserer Zeit, wo man alle möglichen Nachrichten binnen Sekunden bekommen kann, das ist bald auch in etwas verwandelt, was man nicht mehr wahrnimmt, dass man da keine Empathie fühlt. Und das ist dann, also ich sah meine Aufgabe, diese Themen näher an den Zeitungsleser hinzubringen. Und ich schrieb über Sri Jadan, über unsere Gespräche, ich schrieb über Freunde meiner Kindheit, wie sie die ersten Bombardements erlebt haben, über meine Kindheitserinnerungen und die Orte, wo ich aufgewachsen bin, die ich wirklich täglich, jahrelang täglich gesehen habe und die ich fest in meiner Erinnerung hatte, die es dann plötzlich nicht mehr gab und so weiter. Ich habe natürlich auch über Fotos meines Vaters geschrieben, der ein Fotograf war und in den 60ern und 70ern sehr intensiv, sehr viel und oft Kharkiv fotografiert hat. Und darüber, wie diese Orte sich verändern und wie es den Menschen geht, darum ging es mir.
Serhi Jadan, ein ukrainischer Autor, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, unter anderem Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Jevhenia Lopata, Sie kennen Serhi Jadan auch sehr gut von Ihrer Arbeit mit ukrainischer zeitgenössischer Literatur. Was machen Sie und wie ging es Ihnen zu Beginn des Großangriffs damit, mit dieser Literatur und dieser Aufgabe, dieser Arbeit?
Ja, also ich habe Glück im Leben, dass ich seit vielen, vielen Jahren mit Serhi zusammenarbeite und ich bin auch seit 2014 die Verlegerin von allen seinen Büchern auf Ukrainisch und bin sehr stolz darauf, dass wir diesen super begabten Menschen in der Ukraine haben und wir haben alle Glück mit ihm, was er macht, wie er das macht und er ist wirklich ein Symbol der ukrainischen Literatur von heute für mich. In den ersten Tagen war es natürlich bei uns hier auch in Tschernowitz sehr turbulent. Zum einen, weil ich mehr als 12 Jahre im Kulturmanagement arbeite und sehr viele Kollegen und Kontakte im Ausland habe, immer noch, habe ich sehr viele Anfragen von meinen Kollegen von Europa bekommen. Wie kann man helfen? Vielleicht kann man die Spenden überweisen? Was wird gebraucht? Und so weiter. Und ein wichtiger Teil meiner Arbeit war am Anfang auch, es kamen sehr viele Leute aus dem Süden und aus dem Osten der Ukraine, aber auch aus Kiew. Und es war eine sehr große Anzahl von den Leuten, die geflüchtet sind. Und wir mussten hier in den westlichen Gebieten der Ukraine Orte, Schlafplätze organisieren, damit diese Menschen bei uns bleiben können, weil nicht alle sind in den ersten Tagen ins Ausland ab sofort ausgereist. Viele blieben doch in der Ukraine, weil man hatte kein Verständnis davon, wie lange das alles dauern wird. Und zu einem Moment lebten 22 Leute aus Kharkiv bei mir im Haus. Und das war alles sehr chaotisch. Aber dann mit der Zeit haben wir auch gelernt, wie wir uns selber organisieren und ganz ruhig das tun, was wir tun können. Und ja, einige Kollegen von uns gingen in die Armee in den ersten Tagen. Ich habe damals entschieden, in Tschernowitz zu bleiben und vor Ort das tun, was ich tun kann. Und das war auch wichtig, weil es gab ja auch Künstler und Künstlerinnen aus der Ukraine, die ins Ausland gefahren sind, und ich musste für die auch Logistik organisieren, weil es gab eine Menge von Literaturhäusern in der Schweiz, in Deutschland. Die haben gesagt, okay, wir haben jetzt Gastzimmer und wir können bis 20 Leute annehmen. Und dann musste ich natürlich auch so ein bisschen logistische Sachen klären, wie all diese Menschen dann quasi ein neues Zuhause für sich finden.
Das heißt, zu Beginn war einfach für die direkte kulturelle Arbeit natürlich gar nicht die Zeit, weil man erstmal sich wieder organisieren musste.
Genau.
Frau Kreasnova, wie ging es Ihnen denn mit der Kultur? Sie sind russischsprachig aufgewachsen. Es gab ja dann auch sehr schnell, vor allem auch in Deutschland und auch in anderen Ländern Europas, die Diskussion, wie reagieren eigentlich die russischen Intellektuellen oder russischsprachigen Intellektuellen in Deutschland? Was können Sie davon berichten?
Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in Russland. Und es ist ja bis heute auffällig, dass die russischsprachige Literatur eigentlich fast nicht vorhanden ist, beziehungsweise sehr, sehr leise ist, was Protest angeht, was überhaupt eine Positionierung angeht im Krieg. Sehr viele Menschen sind sehr, im besten Fall kann man es als vorsichtig ausdrücken, im anderen Fall kann man es als feige bezeichnen. Es gibt kaum Proteste, also es gibt sie immer wieder, aber es ist tatsächlich sehr wenig. Und es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Diskrepanz, oder ich hoffe, dass es eine Diskrepanz gibt in der russischsprachigen Zivilgesellschaft außerhalb Russlands, also vor allem bei den Menschen, die schon länger da sind. Es gibt Menschen, die sehr früh Russland verlassen haben, und es gibt Menschen, die irgendwie so später kommen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich sehr unterschiedlich auch in der Kultur positionieren oder versuchen, sich zu positionieren oder es einfach komplett verweigern und so tun, als ob man irgendwie auch noch in diesen Zeiten unpolitisch bleiben kann, was natürlich auch per se eine politische Aussage ist.
Ich kann nur zu 100% zustimmen. Ich glaube, diese Diskussion, was die russischsprachigen Intellektuellen zum Krieg sagten, ging nicht lange, weil sie nichts sagten. Ja. Und es war erstaunlich, wie die SchriftstellerInnen mit dutzenden veröffentlichten Büchern, die wirklich die Intellektuellen plötzlich in ihren Äußerungen zum Beispiel das Wort Krieg und Ukraine nicht aussprechen konnten. Das war erstaunlich. Also ein erwachsener Mensch, der eigentlich sehr gut formulieren kann, schafft es nicht, Krieg in der Ukraine zu sagen. Der sagt dieses Schreckliches, und dann wirklich, es war Wahnsinn. Es war eine pure Enttäuschung, die eigentlich natürlich auch nicht 22, sondern 2014 begann. Und es ist auch interessant, dass auch die ganz wenigen russischen Musiker, die ich in den letzten 4 Jahren getroffen habe, dass wenn sie, also die natürlich Russland verlassen haben, dass die, wenn sie vom Krieg sprechen, für sie fing dieser Krieg 2022 an. Was natürlich auch nicht stimmt, weil es 8 Jahre früher begonnen hat. Aber sie haben das wirklich nicht wahrgenommen. Und viele tun das irgendwie immer noch. Grundsätzlich, ich bin genau wie Olga auch mit Russischem als Muttersprache aufgewachsen. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Sprache mich verraten hat. Und ich rede sehr ungern Russisch seitdem und versuche so viel wie möglich Ukrainisch zu sprechen. Ja, Deutsch sowieso, weil ich in Berlin lebe. Und es tut eigentlich gut. Also nichts, möglichst nichts mit diesen Menschen zu tun haben, mit diesem Land zu tun haben, mit dieser Kultur nichts zu tun haben.
Es gibt ja auch diverse Umfragen der letzten Jahre, natürlich dann ab 2014 immer im ukrainisch kontrollierten Gebiet, wie sich Ukrainisch und Russisch als Sprache oder Alltagssprache entwickelt haben. Und es gibt eine eindeutige Tendenz, vor allem nach 2022 in Richtung Ukrainisch. Frau Lopata, wie wirkt sich das denn auf die zeitgenössische ukrainische Literatur aus? Sie veranstalten ja nach wie vor landesweit Literaturlesungen, auch in frontnahen Städten in allen Regionen. Erzählen Sie uns mal davon.
Also wenn wir über den zum Beispiel Buchmarkt innerhalb der Ukraine retten, dann finden Sie natürlich nicht mehr in den Buchhandlungen die Bücher auf russischer Sprache. Das ist auch die Politik des Landes, dass der Verkauf, ich denke, es wird gerade im Kulturministerium besprochen, also die Regierung will es verbieten, die russischsprachigen Bücher in Buchhandlungen zu verkaufen. Und es gibt eine sehr große Diskussion jetzt innerhalb der Gesellschaft, was machen die Verleger jetzt mit all diesen Büchern, die auf Russisch geschrieben sind. Was macht man mit dieser Menge von Veröffentlichungen? Und es gibt auch natürlich viele Autoren, die bis 2022 auf Russisch geschrieben haben. Die Gesellschaft hat ganz okay darauf reagiert und es war kein Problem. Aber was macht man jetzt mit dieser Literatur und auch mit diesen Autoren?
Ein ganz bekannter wäre ja zum Beispiel Herr Kurkov, der russischsprachig schreibt, aber auch ukrainisch, aber auch englisch und auch sich darüber im Grunde beschwert hat, dass er sagt, ich muss mich jetzt irgendwie rechtfertigen, das sind jetzt meine Worte, dass ich auf Russisch weiterschreibe. Wäre das jetzt so ein umstrittenes Beispiel? Er ist ja sehr bekannt.
Ja, oder wir haben jetzt auch einen anderen Autor, der extrem bekannt in der Ukraine gerade ist, Pawluk, und er schreibt seine Bücher auf Russisch und übersetzt dann sich selber ins Ukrainische. Aber der ist heute der am meisten verkaufte Autor in der Ukraine. Also für die Leute ist es wichtig, dass er sich selber ins Ukrainische übersetzt und auf diesem Wege eigenes Publikum sozusagen erreicht. Aber zurück zu meinem Thema. Wir haben natürlich ein bisschen Vorteil, dass wir mit den Autoren und Autorinnen arbeiten, die das ganze Leben auf Ukrainisch geschrieben haben. Und die meisten davon dienen heutzutage in der Armee, in den ukrainischen Streitkräften. Und für uns als Verleger bestimmt das natürlich ganz klar unsere Publikationspläne, die Thematik, mit der wir arbeiten. Das sind alles Bücher, Lyrik oder Prosa über den Krieg. Und ja, wir machen auch Literaturtreffen. Ich versuche jetzt viel weniger das Wort Festival zu benutzen, weil für mich das Wort Festival eher was Festliches in sich hat. Weil das, was wir in den frontnahen Städten seit 2022 organisieren, sind keine Festivals, sondern eher Foren, also Treffpunkte für die Autoren und ihr Publikum. Die Sache, die diese Festivals in Odessa oder in Kharkiv von den anderen Städten sozusagen unterscheidet, ist, wir dürfen nur in den Luftschutzkellerräumen die Veranstaltungen organisieren. Und natürlich die Themen, die wir an diesen Foren besprechen, das ist ja immer Krieg.
Schauen wir vielleicht mal drauf. Artem Tschech zum Beispiel war unter anderem in Bachmut als Soldat. Sehi Jadan, über den haben wir jetzt schon gesprochen, aber auch Andriy Ljubka hat sich jetzt gemeldet zur Armee. Es gibt auch Frauen, eine Lyrikerin aus Kharkiv. Frau Lopata, erzählen Sie doch mal, wie diese Literaturtreffen ablaufen. Also normalerweise denkt man, wie kann jetzt ein Soldat plötzlich zum Literaturtreffen gehen?
Für Veranstalter immer kompliziert, weil die Autoren, die in der Armee sind, die wissen bis zum letzten Tag nicht, ob sie 2 Tage frei bekommen, um zum Festival zu fahren. Aber in 99% kriegen die Erlaubnis für die Teilnahme an Veranstaltungen und dürfen sozusagen zu den Festivals fahren, um ihre Bücher zu präsentieren. Es ist ein ganz normales Literaturfestival, als wäre es in Berlin. Aber wir dürfen es nur in Luftschutzkeller machen, weil in Kharkiv zum Beispiel, es ist unmöglich, eine Veranstaltung im Theater zum Beispiel zu machen, weil die Luftalarm geht los, dann ist sie zu Ende und in 2 Minuten geht sie wieder los. Die Autoren innerhalb der Ukraine, die sind bewusst, dass das überall passieren kann. Die Bombe kann überall fallen, bei dir zu Hause in der Nacht oder in Kharkiv bei einer Veranstaltung. Aber die Besonderheit: ich kann die ausländischen Autoren in diese frontnahe Städte nicht einladen. Im Vergleich zu Czernowitz, wo ich dieses Literaturfestival seit 17 Jahren organisiere und dieses Festival wird zum Treffpunkt eben von den ausländischen Autoren und den ukrainischen Kollegen. In Kharkiv, in Odessa, in Cherson kann ich das nicht tun. Aber das sind ganz normale Festivals mit Literaturlesungen, Bücherpräsentationen, Autogrammstunden, Gespräche zwischen Moderatoren und Autoren. In Czernowitz machen wir das Gleiche, aber wir haben noch das Simultandolmetschen ins Deutsche, weil wir immer noch die deutschsprachigen Touristen und Gäste am Festival treffen. Aber die Festivals an der Frontlinie sind eher an das lokale Publikum orientiert. Die brauchen eigentlich am meisten diese Literaturveranstaltungen, weil es nur ein Festival im Jahr stattfindet. Dann kommen natürlich alle zu diesem Festival, weil das ist ja sozusagen frische Luft für die Leute.
Schauen wir mal nach Kharkiv. Die Stadt liegt rund 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und in der Regel ist dort Gleitbombe, Rakete oder Drohne eingeschlagen, bevor es überhaupt zum Alarm kommen kann, weil das so unglaublich nah ist, Herr Gorzhi. Welche Formen von Kultur haben sich denn herausgebildet in Kharkiv, in so einer problematischen, aber gleichzeitig sehr, sehr tollen Metropole? Viel ist ja auch unter Tage, zum Beispiel ein Theater.
Es geht einfach weiter in der, vielleicht in ein bisschen andere Geschwindigkeit, aber ich bin ja öfter in Kharkiv gewesen in den letzten 4 Jahren und unter anderem waren das Studioaufnahmen mit Serhii Zhadan. Wir haben in den letzten 4 Jahren 4 Alben produziert und hatten natürlich auch Live-Konzerte gehabt. Und diese Konzerte gehören zu den besten, die ich je im Leben hatte, von der Intensität, von der Publikumreaktion. Und das ist etwas, was man hier wirklich kaum vorstellen kann. Das findet tatsächlich alles unter der Erde statt, also wahre Underground, was man eigentlich sich nie vorstellen konnte. Und ein unseres besten Konzerten hatten wir in einer U-Bahn-Station mit Serhii gemacht vor 1,5 Jahren. Die U-Bahn-Station neben meiner ehemaligen Wohnung. Es hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und wir hatten auch Menschen verschiedener Altersgruppen da, die Konzerte, alle, die wir bis jetzt gemacht haben, denke ich, waren auch frei fürs Publikum. Und das ist wirklich das Gegenteil davon, was ich meistens in Deutschland erlebe. Ich meine, es ist etwas, was man eigentlich wo Kommerz keine Rolle spielt. Es ist ganz wichtig, es ist ein Energieaustausch und man braucht keine Vorband, weil wirklich beim ersten Akkord ging das Publikum ab und Menschen, die die Texte unserer Songs kannten, die eine Woche früher erschienen ist und 800 Menschen, die in der U-Bahn mit dir deine Songs singen, deine neuen Songs. Das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe. Und natürlich das mit Unter der Erde, das kann man sich wirklich schwer vorstellen. Ich denke, es hat man in Berlin neulich auch, das war eher so eine Art Kunstaktion, dass man hier irgendwo am Alexanderplatz, habe ich leider nicht persönlich gesehen, eine Art ukrainische Schule eingerichtet, weil die Kinder tatsächlich, in Kharkiv habe ich das auch gesehen, studieren, haben ihre Klassenräume auch unter der Erde. Es ist das, was Russland versucht gerade zu machen, also die Ukraine unter die Erde.
Frau Kryasnova, was für eine Funktion kann denn Kultur in so einer Situation haben oder Schreiben auch? Sie unterrichten ja auch literarisches Schreiben.
Ja, das ist, ich fürchte nur, Literatur wird keinen Krieg gewinnen. Und es ist ja immer noch eine Nische und es ist nicht so, dass jemals ein Buch irgendeinen Krieg oder irgendwas verhindert hätte. Das dürfen wir uns nicht vormachen. Und dennoch ist es, glaube ich, sehr wichtig. Es kann als ein Gefäß dienen, um Erinnerungen zu vermitteln und auf einen bestimmten Narrativ noch etwas entgegenzusetzen. Und der Kampf gegen die ukrainische Kultur und die ukrainische Sprache ist ja nicht erst, was jetzt erst seit diesem Krieg. Dass wir ja seit diesem Krieg sehen, sondern das ist etwas, das sich ja natürlich durch die ganze Geschichte der Sowjetunion auch zieht. Also zum Beispiel, in welcher Sprache kann man die höhere Bildung bekommen? Wo sind die besseren Universitäten? Welche Literatur wird eher verlegt? Die russischsprachige oder die ukrainischsprachige? Oder auch mit all den anderen Minderheitensprachen in der Sowjetunion wäre es ja genau dasselbe zum Beispiel. Es war sehr schwer, höhere Bildung auf Aserbaidschanisch zu bekommen. Und heute ist es ja immer noch die Frage der Bildung. Und zwar, wenn tatsächlich Russland gezielt alles angreift und wenn so viele Menschen migrieren mussten, was passiert dann mit der künstlerischen Ausbildung? Bekommt sie man immer noch im Ausland, kehren die Menschen zurück? Und wie kann man das weitergeben an die nächsten Generationen und vor allem auch das Trauma? Und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, da auch von der Verantwortung Russlands zu sprechen und zum Beispiel auch jetzt schon die Reputationen zu verhandeln oder zumindest einzufordern, dass sie passieren wird seitens auch der allgemeinen russischen Bevölkerung, als eine Steuer zum Beispiel.
4 Jahre russischer Angriffskrieg. Wie beschädigt ist die ukrainische Kultur? Darüber reden wir heute im SWR Kulturforum mit dem Musiker und Schriftsteller Juri Gorzhi, mit der ukrainischen Kulturmanagerin Jevhenia Lopata und mit der Schriftstellerin Olga Kryasnova. Frau Kryasnova, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Kultur als Waffe, sage ich mal, von russischer Seite auch zu Sowjetzeiten. Schauen wir wieder in die Ukraine. Rund 20% des Landes sind derzeit russisch besetzt, vor allem im Osten und im Südosten. Frau Kryasnova, wie funktioniert denn ein Besatzungsregime, ein russisches, im Bezug auf Kultur und Identität?
Ich glaube, da finden Sie bessere Menschen, die das heute erklären können. Aber was nämlich auffällig ist, Kultur ist ja immer ein Teil der auswärtigen Politik. Das ist genauso in Frankreich wie in Deutschland. Zum Beispiel das Goethe-Institut ist auch Teil der Auslandspolitik. Und Kultur ist auch immer eine Waffe, obwohl das irgendwie verschleiert wird. Und ich glaube, das ist für uns auch als Kulturschaffende auch immer sehr wichtig zu wissen, wie verhalten wir uns zu einem staatlichen Narrativ. Wo sind wir? Sind wir jetzt harmlos? Sind wir jetzt ganz ruhig? Oder gibt es einen Protest oder nicht? Was halt Russland geschafft hat und was die russische Politik immer geschafft hat, das war die Minderheiten unsichtbar zu machen und auch, dass die Minderheitensprachen nicht, gar keine wirklichen Minderheiten, sondern dass die anderen Sprachen nicht wirklich sichtbar waren, dass die anderen Kulturen immer ein Vorwurf des Faschismus war da, dass zum Beispiel jemand, der sich tatsächlich für eine nationale Kultur einsetzt, ein Faschist sei, was man ja heute im Krieg sieht und das geschafft wurde während der Sowjetzeit und auch danach, dass es eine vollkommene Unkenntnis gab der Geschichten der anderen, dass es nicht klar war, dass Ukrainisch eine eigenständige Sprache sei, auch genauso wie Weißrussisch, dass es eine vollkommene Unkenntnis war, auch der anderen Narrative und der anderen Geschichte. Und natürlich ist es nicht nur ein Problem des Staates, sondern auch der Zivilgesellschaft.
Schauen wir doch mal noch mal genauer in die besetzten Gebiete. Die sogenannte russische Welt ist das repressive Besatzungsregime. Das Ganze ist rechtsfrei, Gewalt, Scheinabstimmungen, keine Presse- und Meinungsfreiheit. Und eben die Propaganda durchzieht das gesamte Kulturleben und das Zivilleben. Herr Gurgi oder Frau Lopata, können Sie uns das noch mal ein bisschen näher erklären? Immerhin wohnen 5 bis 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer schätzungsweise in diesen Gebieten.
Ich musste gerade, als Olga Goethe-Institut erwähnt hat, dachte ich von so einem imaginären Tolstoi-Institut oder Dostojewski oder Tolstojewski-Institut.
Das ist das Pushkin-Institut, entschuldige für die Unterbrechung. Das gibt es ja, das ist wirklich das Pushkin-Institut.
Als Metapher, was in den besetzten Gebieten gemacht wird, wo dann als erstes werden die ukrainische Bücher verbrannt. Es ist tatsächlich, also es ist keine Metapher jetzt, die werden verbrannt, aus den Bibliotheken gezogen und ukrainisch Unterricht wird auch abgesagt an den Schulen. Dafür wird natürlich auf Russisch unterrichtet und es ist auf jeden Fall der Krieg gegen ukrainische Identität und ukrainische Kultur. Und da geht mir durch den Kopf natürlich, was auch leider eine lange Tradition hat. Und ich muss an das Slovo-Haus in meiner Heimatstadt Kharkiv denken. Ein Haus des Wortes, Schriftstellerhaus, 1929 gebaut, nur für die SchriftstellerInnen und ihre Familien. Und in den 30ern wurden die meisten von ihnen vernichtet innerhalb der Stalin-Repression. Und gerade vor ein paar Jahren hat das Literaturmuseum Kharkiv dort eine Künstlerresidenz eröffnet in einer der Wohnungen. Und dort waren wir mit Serhii Zhadan 2021, wo wir an einem Musikalbum gearbeitet haben mit den Vertonungen der Texte dieser Autoren, die in diesem Haus in den 1920ern, frühen 1930ern gelebt haben, von den ermordeten DichterInnen, die alle Teil von dieser, wie man das in der ukrainischen Kultur nennt, erschossene Renaissance, vernichtete Renaissance Teil waren. In diese Residenz, ein paar Monate nach mir, war die Schriftstellerin Viktoria Amelina, die inzwischen auch von einer russischen Rakete ermordet wurde. Viktoria Amelina hat ein paar Tage vor ihrem Tod auf der Buchmesse in Kiew das Buch präsentiert, von einem Autor Volodymyr Vakulenko, der auch im besetzten Gebiet in der Nähe von Kharkiv umgebracht wurde. Sie hat im Hof des Hauses, wo seine Eltern wohnten, sein Tagebuch gefunden, unter der Erde. Und das ist eine Geschichte, die einfach kein Ende hat. Und das macht mich natürlich fertig.
Das war in Kramatorsk, wo Viktoria Amelina von einer russischen Rakete getroffen worden ist. Bleiben wir noch mal kurz bei der Kultur als Waffe. Pushkin als Waffe russischer Kulturimperialismus. Wie funktioniert dieses System, das es ja schon seit Zarenzeiten gibt? Keiner reißt sich drum, Frau Kriasnova vielleicht.
Ich versuche es. Naja, das Lustige ist, dass es ja wahnsinnig schlecht funktioniert in Russland im Vergleich zu anderen Ländern. Also es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem Institut Français und dem Pushkin-Institut. Wie russisch unterrichtet wird, ist ja irgendwie auch ein Trauerspiel. Ich meine, jetzt sowieso. Es geht ja per se von einer bestimmten Überlegenheit aus, dass das Russische so belegen ist, dass die Menschen das schon freiwillig lernen werden und meistens mussten sie es. Also die wurden irgendwie zwangsweise russifiziert. Wenn man sich eigentlich die Zarenzeit anschaut, dann war ja eigentlich von der russischen Kultur per se ja gar nichts da. Und man könnte sich fragen, was soll das überhaupt sein, die russische Kultur, wenn auf dem Zarenhof Französisch gesprochen wird, wenn die ganzen Baumeister aus Deutschland und Italien importiert werden, wenn irgendwie nichts davon per se russisch ist und trotzdem wird überall russifiziert. Und die Russifizierung war ja immer sehr gewaltvoll. In der Sowjetzeit wurde das natürlich benutzt, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent noch immer. Und es gibt ja noch immer den Versuch, irgendwie das über die Kultur zu schaffen. Nur mittlerweile ist es ja kaum noch von militärischen Aktionen zu trennen.
Wie kommt es aber jetzt zum Beispiel, dass als Cherson besetzt wurde durch die russische Armee, Puschkin auf Plakaten aufgetaucht ist? Also wie wird er im Moment in den besetzten Gebieten umfunktioniert sozusagen?
Ich glaube, es ist nichts Neues. Puschkin-Monumente waren schon immer da. Ich kann mich auch an eins in Kharkiv erinnern. Puschkin ist ein Symbol der russischen Welt und ist ein Symbol der russischen Kultur, ist einer der ersten großen russischen Dichter, wenn nicht der erste. Und das hat alles natürlich symbolische Bedeutung und ich bin da nicht überrascht, dass es Puschkin und Dostojewski und Tolstoi sind, immer.
Ich möchte noch gerne zu diesem Puschkin-Denkmal was ergänzen. Es gibt eine Stadt in der Ukraine, heißt Uschhorod, und Uschhorod liegt an der Grenze mit der Slowakei, mit Ungarn und mit Rumänien. Und selbst in dieser Stadt gab es auf einer von den Hauptstraßen ein Denkmal von Puschkin, der niemals in seinem Leben in Uschhorod gewesen ist, der wahrscheinlich auch keine Ahnung von Uschhorod gehabt hat. Das ist ja eben, was Juri gesagt hat. Das war das Symbol von Russland. Es müssen überall diese Puschkins stehen, damit die Menschen wissen, wem gehört diese Stadt, wem gehört dieses Territorium sozusagen. Ne?
Deswegen, die Kultursphäre. So.
Ich glaube, es gibt auch einen Grund dafür, dass es ausgerechnet diese drei sind. Also es ist nicht nur diese drei, aber es ist vor allem, wenn man sich die Geschichte der kaukasischen Kriege anschaut und auch des russischen Imperialismus. Auch Puschkin war dort als Soldat, auch bei den anderen beiden findet sich eine große Auseinandersetzung mit der russischen Armee und mit der Erweiterung des russischsprachigen Lebensraumes statt. Und die ist natürlich auch, das wurde ja nie aufgearbeitet.
In Kiew ist die Puschkinstraße noch gar nicht so lange umbenannt worden in Tschikalenko-Straße, ein ukrainischer Verleger. Welchen Schub hat, es ist absolut negativ, das haben Sie geschildert, aber welchen Schub hat trotzdem ukrainische Kultur bekommen durch diesen Angriffskrieg? Frau Lopata, vielleicht auch mit Blick auf die zeitgenössische Literatur.
Also ich muss damit beginnen, dass ich bereits in der unabhängigen Ukraine geboren bin. Das heißt, ich habe keine Ahnung davon, was die Sowjetunion ist. Und viele von meinen Kollegen und Kolleginnen im Kulturbereich, das sind die Menschen Mitte 30. Also wir haben dieses sowjetische Kulturerbe nicht übernommen. Ich besuchte die Schule, der Unterricht war auf Ukrainisch. Und das, als ich vor kurzem auch erfahren habe von meinen Freunden aus der Ostukraine, war es auch ein Vorteil, weil meine Freunde aus Dnipro zum Beispiel, die haben noch an den Universitäten Russisch gesprochen und der Unterricht war auf Russisch und das war alles schon seit dem Anfang des Krieges, also nach 2014. Und das ist ja für mich ein bisschen wahnsinnig. Was die Invasion geschafft hat, ist ein bisschen paradoxal. Viele von den Menschen haben an irgendeinem Moment verstanden, dass sie eigene Kultur haben, eigene Sprache haben und nicht immer das russische Kulturprodukt konsumieren müssen, weil sie haben etwas Eigenes. Und das ist kein Wunder und ich denke, es funktioniert in den anderen, ich mag den Begriff nicht, aber post-sowjetischen Ländern so. Man denkt, dass das Produkt, das auf Russisch gemacht wird, ist immer besser. Ne? Und zum Beispiel die Künstler, viele Jahre war es immer mehr erfolgreich, wenn du zum Beispiel die Karriere in Moskau machst. Wie paradoxal es nicht wäre, aber wir brauchten diese Invasion, um zu verstehen, dass dieses ganze russische Produkt nicht brauchen und dass wir auch etwas Eigenes haben. Ne? Weil es war nicht so 2022, dass die Ukraine nichts zeigen konnte. Es gab ja schon eine Menge von Autoren und Autorinnen, die gute Bücher geschrieben haben, aber der Leser in der Ukraine konnte diese Autoren erst dann lesen, wenn der Verkauf von russischen Büchern in der Ukraine verboten war. Und der Buchmarkt selbst war überwiegend bestehend aus russische Bücher, nicht russischsprachige, aber russische Bücher. Also zum Beispiel die Weltklassik wurde ins Russische übersetzt, in Russland veröffentlicht und dann in die Ukraine exportiert und verkauft. Also wenn man diesen ganzen Prozess analysiert, kann man sich nur wundern, wie das alles massiv war und wie gut das alles eigentlich funktioniert hat seitens Russland. Ich freue mich, dass die ukrainische Künstler und Kultur insgesamt hat es geschafft, zu zeigen den Leuten, wir haben etwas Eigenes und wir können auch interessant sein. Und das ist auch bedeutend.
Herr Gorzy, wie ging das Ihnen? Sie waren ja schon 2014 auf dem etwas kleineren, aber doch auch Maidan in Kharkiv. Wie haben Sie diese Entwicklung, diese ukrainische Identitätsentwicklung wahrgenommen?
Ich müsste früher anfangen, weil ich wesentlich älter als Jevhenia Lopatin bin. Und ich kann mich ganz gut noch an die Zeit an der sowjetischen Schule erinnern, also wo Russisch dominiert hat, wie immer, auch die russische Kultur und Literatur, wo man mehr Stunden Russisch pro Woche hat als Ukrainisch. Und was echt erstaunlich ist, woran ich jahrelang nicht mehr gedacht habe, dass man auch eine Befreiung vom ukrainischen Unterricht bekommen könnte, wie vom Sport. Es gab keine andere, nicht von Biologie, nicht von russischer Literatur, nur vom ukrainischen und Sport. Ich war an der russischsprachigen Schule, ich habe auch noch 3 Jahre an der Kharkiver Uni studiert, auch selbstverständlich auf Russisch, wirklich alle Fächer. Die Russischlehrer haben mehr Gehalt bekommen als die ukrainischen. Das ist auch eine interessante Information. Es ist auch ein langer Prozess gewesen, wahrscheinlich auch noch vor der, also in der Diaspora auch, aber dann auch nach der Erklärung der Unabhängigkeit immer mehr in der Ukraine stattfand. Und ich habe das wirklich als jemand, der regelmäßig, also der mehrmals im Jahr in die Ukraine zurückgekehrt habe ich das beobachtet. Ich weiß noch, für mich war das eine sehr positive Entwicklung, ein Schock, die Bücher auf Ukrainisch zu finden, die nicht von den Klassikern aus dem 19. Jahrhundert waren, die wir tatsächlich in der Schule hatten, in Literaturunterricht. Plötzlich sah ich Bücher, die wirklich nach moderner Literatur aussahen. Das ist wahrscheinlich in den frühen 2000ern passiert. Das waren dann die Bücher von Serhii Zhadan und von Irina Karpe. Ich weiß, wie ich sie gekauft habe und verschlungen im Zug Kharkiv-Berlin. Und ich habe mich verliebt in diese Bücher und in die Autoren, Autorinnen. Und es war dann immer mehr. Und ich weiß noch, wie auch die Bands und SängerInnen auf Russisch gesungen haben. Und das war kein Problem. Und das hat auch wiederum dominiert. Und auch in dem Rundfunksender, in einem der ersten unabhängigen Rundfunksendern in Kharkiv, wo ich auch ein Jahr gearbeitet habe, hatte man keine einzige ukrainische CD gehabt. Also wir haben, wenn, dann Englisch und russische Musik aufgelegt. Es hat sich Schritt für Schritt dann so entwickelt, dass es dann immer mehr ukrainischen waren. Und auch, das waren auch tolle, interessante Acts immer. Und im Moment ist es, ich möchte fast sagen, dass die Szene aufblüht, aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Und es ist, ich muss auch an meine Kollegen in Ternopil denken, die eine Organisation Musicians Defend Ukraine gründen mussten, die tatsächlich den Musikern und Musikerinnen hilft, die an der Front sind, weil es immer mehr sind. Und es entwickeln sich natürlich auch neue Genres, genauso wie in Literatur, wo es ist praktisch Kriegsmusik, Musik und Literatur von den Menschen, die in dem Krieg sind. Es gibt zum Beispiel Musiker, die an der Front sind, die auch Konzerte geben oder so diejenigen, die Möglichkeit haben, weiter zu komponieren und zu spielen, die das tun und die auch natürlich, sage ich. Also die über das schreiben, was ihr Leben gerade ausmacht. Und das ist leider der Krieg.
Wir kommen schon so langsam zum Ende. Der schon häufig zitierte Serhii Zhadan hat vor einem Jahr gesagt, wie immer legt der Krieg offen, was lange Zeit bewusst ignoriert wurde. Der Krieg ist die Zeit unangenehmer Fragen und komplizierter Antworten. Welche unangenehmen, schwierigen Fragen müssen wir uns als Europa und Ukraine noch stellen in diesem Moment, wo es nicht nach einem Kriegsende aussieht?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Frage ist vielleicht auch tatsächlich, was ist tatsächlich, wenn der Krieg mal vorbei ist, wie es dann weitergehen wird. Und mir kommt es im Moment so vor, dass es schlimm sein wird. Mir kommt die russischsprachige Zivilgesellschaft und auch die Gesellschaft in Russland kommen mir ein bisschen vor, gerade wie Deutschland im April 1945, wo es halt überhaupt keine Erkenntnis gibt oder überhaupt keine Scham. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass auch tatsächlich, dass da eine Verantwortung übernommen wird, auch nicht nur gegenüber dem Krieg gegenüber der Ukraine, sondern auch die Bombardierung im Kaukasus, in Tschetschenien, in Syrien, dass es eine allgemeine Verantwortung da sein wäre. Und was mich zum Beispiel extrem schockiert hat, ich habe erst vor 3 Wochen ein Buch gelesen, was gerade auf Russisch verlegt wurde, wo der Ukraine-Krieg mit keinem einzigen Wort erwähnt wird. Das ist aber eine Fluchtgeschichte von einem Menschen, die Russland verlassen musste wegen des Krieges, angeblich antikriegerischen Haltung. Und da gibt es keinen Krieg, sondern es gibt nur einen Gas, der sich in Russland ausbreitet und die Menschen bösartig macht. Übrigens, und in dem Buch wird übrigens, Juri, deine Musik die ganze Zeit gehört.
Und, das ist lieb, dankeschön.
Entschuldigung, jetzt habe ich den Tag vermisst. Wenn sowas halt heute noch erscheint und gefeiert wird, dann weiß ich mir auch nicht mehr weiter.
Es ist leider, also ich bin nicht überrascht. Mir geht es da ähnlich wie Olga, in dem Sinne, dass ich gerne an die Zukunft denke. Und die unangenehmste Frage ist, was machen wir mit diesem Land und mit ihren BürgerInnen? Was machen wir mit diesem extrem gefährlichen Nachbar? Wie stabil ist unser Leben hier? Wie sicher sind wir, dass der Krieg auch hier kommt? Rückt immer näher. Wir sehen die Nachrichten von Drohnen in Polen. Wir hören von den Hacker-Attacken in Frankreich und auch in Deutschland. Das ist dieser Krieg, den man nicht wahrnehmen möchte hier.
Ich möchte gerne zum Schluss nochmal den Blick auf die ukrainische Kultur lenken. Jewgenia Ljopata, wie beschädigt ist die ukrainische Kultur aus Ihrer Sicht?
Also wir können die neue Denkmäler machen. Wir können neue Theater bauen und alles andere. Das größte Problem sind Verluste an Menschen. Die sterben, die reisen aus und wir verlieren ganz viel an menschlichen Ressourcen, besonders im Kulturbereich. Und ich denke, das ist am schlimmsten. Und ich erlaube es mir als Mensch aus Literaturbereich am Ende zu sagen, der Mensch ist so programmiert, dass er sich an das Gute erinnert und das Schlechte vergisst. Ne? Und unser Gehirn versucht, das Unangenehme nicht zu speichern. Und dieser Krieg, der gegen die Ukraine geführt wird und die Ermordung von Tausenden unschuldiger Menschen, das alles darf man nicht vergessen. Und am meisten fürchte ich in diesem Zusammenhang der Zukunft, dass wir mit den Jahren diese Katastrophe und diesen Schmerz vergessen werden, ne, was Russland an uns begangen hat. Und ich fürchte auch, dass Europa das vergessen wird. Und ich habe Angst, dass die Welt in einigen Jahrzehnten all diese Verbrechen einfach vergisst. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die ukrainische Literatur geschrieben wird und sie wird das alles festhalten, damit wir dann am Ende des Krieges auch etwas haben, zu dem wir zurückkehren können, ne? Wenn wir uns an diesen Genozid und diesen Terror erinnern. Und mir ist es wichtig, dass diese ukrainische Literatur auch in die Fremdsprachen übersetzt wird, weil der Feind für Russland befindet sich immer in zwei Phasen, in einer aggressiven Phase und in einer Phase der Ruhe, in der er abwartet. Und gerade in dieser Phase der Ruhe ist es für uns entscheidend, uns daran zu erinnern, wer der Feind ist und wie er handelt. Und wir müssen auch auf den nächsten Angriff vorbereitet sein.
Frau Krasnova, was sagen Sie zu dem Thema, wie beschädigt ist ukrainische Kultur und Identität durch den russischen Angriffskrieg?
Ich glaube, ich würde gerne dazu stimmen. Es gab eine Zeit, wo es viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, wo tatsächlich mehr Werke besetzt wurden und das Ganze wahrgenommen wurde. Aber die Solidarität nimmt ab. Ich würde wahnsinnig gerne das Wort Müdigkeit vermeiden, aber die Aufmerksamkeit nimmt ab, die Solidarität auch. Und es macht sich auch bemerkbar, was die Förderungen angeht, oder überhaupt die ganzen Kulturförderungen, die gestrichen werden und die Unterstützung. Und das ist sehr gefährlich.
Herr Gurgi, was sagen Sie, wie beschädigt ist die ukrainische Kultur?
Sie ist auf jeden Fall beschädigt und da kann ich nur Eugenia zustimmen, weil wir verlieren Menschen, wir verlieren Autoren, Autorinnen, Musiker, Musikerinnen, TheatermacherInnen, KinomacherInnen und es ist herzzerbrechend und ich hoffe, dass wir auch, es ist auch ein wichtiger, sehr wichtiger Gedanke von Frau Ljopata, ich mich nur anschließen kann, dass wir nicht vergessen und bei wir meine ich natürlich nicht nur und vielleicht auch sogar weniger UkrainerInnen, sondern auch eher meine Landsleute, also die in diesem Lande, in Deutschland, dürfen wir unter anderem nicht vergessen, dass dieser Krieg nicht nur Putins Krieg ist, sondern dass an diesem Krieg von der Seite Russlands einfache Russen teilnehmen, dass die Kriegsverbrechen, die täglich passieren, auch nicht nur von Putin und nicht von Putin, sondern von einfachen russischen Soldaten passieren. Und das darf man nicht vergessen, das ist nicht ein Mensch, sondern ein Land, was höchst gefährlich ist.
4 Jahre Angriffskrieg. Wie beschädigt ist die ukrainische Kultur? Darum ging es heute im SWR Kulturforum. Zu Gast waren Olga Kreasnova, Schriftstellerin, Professorin am Institut für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst in Wien, der Musiker, Autor und Produzent Juri Gorji und Jevhenia Lopata, Kulturmanagerin aus Tschernowitz in der Ukraine. Am Mikrofon war Andrea Beer.